Ich glaube, durch den Sport lernt man eigentlich ganz unbewusst sehr, sehr viele Werte, die eine Gesellschaft ausmachen. Sei es einfach der Zusammenhalt, dass man auch gewinnen kann tatsächlich, das ist auch nicht so einfach, und dass man verlieren kann. Das zum Beispiel. Oder dass man viele gemeinsame Erlebnisse hat und einfach durch diese Erlebnisse die Menschen auf einer anderen Ebene irgendwo kennenlernt.
Bayern gemeinsam stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bayern gemeinsam stark. Mein Name ist Tobias Ranzinger und hier treffen wir Menschen aus Bayern. Menschen, die Bayern ausmachen, Menschen, die Bayern bewegen und Menschen, die uns inspirieren. Und heute haben wir zu Gast Anna Schaffelhuber. Anna Schaffelhuber ist ehemalige Profisportlerin. Sie ist mehrfache Paralympicsiegerin und Weltmeisterin im Monoski. Herzlich willkommen, wir haben uns auf du geeinigt. Herzlich willkommen, Anna.
Hallo.
Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch, auf Inspiration, wie man hochgesteckte Ziele als Profisportlerin erreichen kann. Und was mich auch interessiert, das müssen wir nachher unbedingt mal ansprechen, was man vielleicht gegen Selbstzweifel tun kann. Mhm. Ich würde dich gerne vorstellen, Anna. Anna Schaffelhuber, Jahrgang 93. Sie wurde mit einer Querschnittslähmung geboren und Anna ist auf den Rollstuhl angewiesen. Sie ist heute 31 Jahre alt, sehr erfolgreiche Sportlerin bei den Winterparalympics 2014 in Sotschi. Da holte sie ihre erste Goldmedaille in der alpinen Abfahrt auf dem Monoski und es sollten 6 weitere Goldmedaillen folgen. Also 7 insgesamt und nach den 7 Goldmedaillen 11 WM-Titeln, 6 Gesamtweltcup und 67 Einzelweltcup-Siegen hast du dann 2019 das Ende deiner Sportkarriere erklärt.
Also mit den Zahlen wirst du sattelfester wie ich, muss ich tatsächlich sagen.
Ich habe mir das alles notiert. Du, bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, wir stellen unseren Gästen zu Beginn immer ein paar Fragen, 5 Stück, und da bitte ich dich um eine kurze Antwort. Vielleicht kannst du mir den Satz vervollständigen: Bayern ist für mich
eine absolute Heimat und sehr, sehr vielfältig. Ich freue mich immer wirklich sehr, wenn ich wieder daheim bin.
Was kann denn die Welt oder was kann denn Bayern von Anna Schaffelhuber lernen?
Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht, dass man einfach so ein bisschen unbedarft in den Tag geht und dass man einfach alles ausprobiert. Also für mich ist immer so ein Motto, ja, es gibt nichts, was einfach nicht geht. Und wenn, dann geht es vielleicht auf eine andere Art und Weise. Und dass man einfach offen ist und Dinge probiert.
Was macht unsere Gemeinschaft stark oder vielleicht was fördert so das Zusammengehörigkeitsgefühl von Menschen?
Ich glaube, dass das tatsächlich immer so ein bisschen über Gemeinsamkeiten läuft und dass man sich in verschiedenen Lebenslagen neu kennenlernt. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen in meinem Feld. Ich glaube nämlich, dass man über den Sport ganz, ganz viel lernen kann und sich sehr viel besser oder sehr oft gut zusammenfindet, wie man es vielleicht jetzt im Alltag nicht so macht, wenn man einfach gemeinsam Erlebnisse hat. Man verliert gemeinsam, man gewinnt gemeinsam, man hat einfach besondere Erlebnisse, die einen irgendwo dann verbinden.
Wenn ich mir was wünschen dürfte für die Menschen in Bayern, dann wäre das?
Zufriedenheit tatsächlich. Dass man, ja, ich glaube, dass man sehr oft sehr schnell die negativen Dinge sieht und darüber spricht, anstatt dass man sieht, hey, es ist aber das und das aber auch gut und man könnte auch über das sprechen. Und das wünsche ich mir für die Menschen in Bayern, dass man viel mehr die positiven Elemente sieht wie die negativen.
Das geht sehr stark in die Richtung der nächsten Frage. Die Zukunft wird gut, weil?
Weil wir sie einfach so annehmen, wie sie ist und das Beste daraus machen.
Anna, du warst unglaublich erfolgreiche Profisportlerin, hast mehrfach bei den Paralympics Gold geholt im Monoski. Und ich habe mal nachgelesen, Monoski oder manche sagen auch Monoski-Bob, das ist eine Variante des Skilaufs für Rollstuhlfahrer. Der Monoski ist gefedert und was ganz interessant ist, deutsche und japanische Konstrukteure haben dieses Sportgerät entwickelt. In Regensburg wurdest du geboren, bist dann in Niederbayern zur Schule gegangen und in 5 Jahren bist du zum ersten Mal Monoski gefahren, im Alter von 5. Wie kamst du in Niederbayern dazu, Monoski zu fahren?
Im Endeffekt über meine Geschwister und über meine Eltern. Also mein Papa ist schon immer sehr gern Ski gefahren und ich habe einen großen und einen kleinen Bruder und die wollten damals das Skifahren lernen. Und dann wollte ich das als kleines Mädel natürlich auch unbedingt. Also ich wollte immer das machen, was der Große gemacht hat, aber auch nicht hinter dem kleinen Bruder irgendwo zurückstehen. Und deshalb, ja, wollte ich dann eben auch Skifahren und dann hat der Papa zeitgleich in der Zeitung gelesen, dass man eben so einen Monoski-Kurs machen kann. Und dann wollte ich das als kleines Mädel natürlich auch machen und ja, und dann ist es auch losgegangen. Wir haben den ersten Monoski-Kurs gemacht. Ich muss wirklich dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich nie irgendwo im Kopf gehabt, dass ich mal Rennen fahren möchte, dass ich mal später irgendwie zu Weltmeisterschaften oder Paralympics wollte. Also für mich war einfach nur der Monoski so ein richtiges, der Mix war super von der Geschwindigkeit, aber auch von der Freiheit. Also abdem ich im Monoski gesessen bin, bin ich überall hinkommen, wie jeder andere auf die Ski irgendwo auch. Da hat es quasi keinen Unterschied mehr gegeben. Und somit war das für mich einfach nur so ein Freizeitgerät, wo ich mit der Familie einfach in Urlaub fahren konnte.
Und dann ging es bei dir Schlag auf Schlag. Im Alter von 14 wurdest du schon in den Rennkader aufgenommen beim deutschen Paralympic-Ski-Team. Was haben deine Eltern, was haben deine Freunde dazu gesagt, in den Skikader aufgenommen zu werden? In Richtung Profisport, das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Weg.
Ja, stimmt tatsächlich. Ich glaube am Anfang, haben wir es auch noch nicht so richtig abschätzen können. Also ich meine, es war erst einmal der Juniorenkader und dann wollte ich mal eine bayerische Meisterschaft fahren, irgendwann später dann mal eine deutsche Meisterschaft und so weiter. Also dass wirklich dieses Fernziel, beziehungsweise auch das mittelfristige Ziel, die Spiele in Vancouver zum Beispiel, was meine ersten Spiele waren, das haben wir noch gar nicht so am Schirm gehabt tatsächlich. Aber natürlich, meine Eltern, mein Papa hat sowieso super gefunden und die Mama auch, die hat mich immer bei allem unterstützt, aber die Mama hat immer so, glaube ich, hat mehr die Anstrengung hinter diesen Zielen gesehen, wie ich das gesehen habe oder vielleicht auch der Papa oder so. Für mich war das Ziel, das war halt ja so ein Meilenstein, den ich quasi in Kauf nehmen musste, um mein Ziel zu erreichen. Und für die Mama war das eher vordergründig, dass sie die Anstrengung dahinter gesehen hat und das hat für sie eher so ein bisschen abschreckend gewirkt, weil sie ja nicht wollte, dass ich diese Anstrengungen so ein bisschen auf mich nehme oder nehmen muss. So ein bisschen. Und daher, die Mama hat alles mitgemacht und toleriert, aber sie hat ja einiges aushalten müssen, sage ich mal.
Und ich meine, du hast ja dann währenddessen auch die Schule oder später auch dein Universitätsstudium, weiß Gott, nicht schleifen lassen. Du hast es ja alles sehr erfolgreich gemacht. Ich habe über die Paralympischen Spiele nochmal nachgelesen. Die sind zwar an die Idee der Olympischen Spiele angelehnt und es ist eben ein globaler Sportwettbewerb für Sportler mit Behinderung. Da gibt es Sommer- und eben Winterspiele. Und du hast 5-mal Gold in Sotschi und 2-mal Gold in Pyongyang geholt.
Genau.
Ich meine, ey, du hast ganz oben, du hast Profisport, du hast ganz vorne mitgespielt. Wie kann ich mir da deinen Alltag damals vorstellen? Wie hast du trainiert?
Da gibt es ganz große Unterschiede zwischen Sommer und einfach auch Winter. Das heißt, unsere Saison ist eigentlich losgegangen so im September, sage ich jetzt mal, September, und wir sind die letzten Skitests gefahren bis Juni. Das heißt, in dem Zeitraum war ich eigentlich immer irgendwo auf Schnee unterwegs. Am Anfang war ich mehr nur zu Hause und dann in die Kernmonate, ich sage jetzt mal von November bis März, war ich eigentlich so gut wie kaum daheim. Da war ich wirklich nur zum Umpacken zu Hause oder in der Schule, wenn mal irgendwie eine Klausur oder so angestanden ist oder eine Prüfung an der Uni oder sonst irgendwas. Und der Rest hat tatsächlich dann ja über das Eigenstudium funktionieren müssen. Und es hat in der Schule war es dann tatsächlich so, dass ich eigentlich mehr oder weniger so eine Generalbefreiung hatte. Also ich konnte immer gehen, wann ich wollte. Ich habe quasi im Vorfeld aber abgesprochen gehabt mit den Lehrern, ich bin da und da nicht da. Und ich habe sehr viele Schulaufgaben und so weiter vor- bzw. nachgeschrieben. Also im Unterricht war ich tatsächlich eher seltener da und es war so ein bisschen diese ja stillschweigende Übereinkunft, wenn es von den Noten her passt, dann kann ich ja absolut weg. Und wenn es aber nicht mehr gepasst hätte, dann wäre es natürlich schwieriger geworden. Und ich muss aber zusagen, Gott sei Dank, ich war schon immer ein Mensch, ich habe mich relativ leicht getan, mir Sachen selber beizubringen. Also ich habe dann Bücher dabei gehabt und habe eben dann aus den Büchern das mir so ein bisschen selber gelernt. Aber habe für mich dann aber auch festgestellt, dass wenn ich es mal kapiert habe, in Mathe zum Beispiel, dann habe ich es auch wirklich kapiert gehabt. Und es war nicht immer einfach und meine Tage haben oft sehr, sehr früh begonnen und auch dann sehr, sehr spät geendet, weil ich ja das Ganze mit dem Training irgendwo vereinbaren musste. Aber für mich war es das einfach dann wert.
Wo wart ihr da beim Training?
Ganz unterschiedlich. Also Anfang des Jahres waren wir viel eben auf den Gletschern, in Saas-Fee zum Beispiel, in Hintertürk-Stubai und so weiter. Und Mai, wenn dann eigentlich so, ich sag mal, bei uns in der näheren Umgebung der Schnee gelegen ist, dann sind wir in der Regel eigentlich schon irgendwo unterwegs gewesen auf die Weltcups und so weiter. Da haben wir natürlich dann auch viel in Garmisch trainiert, im Kaunertal, Pitztal, also ganz viele verschiedene Orte.
Und dann hast du Goldmedaillen gewonnen. Ich meine, das ist echt ganz, ganz oben. Hat sich dadurch dein Leben, hat sich vielleicht auch dadurch dein Umfeld verändert?
In gewisser Art und Weise natürlich schon. Also ich sage mal, ich selber habe mich ehrlich gesagt überhaupt nicht anders gefühlt. Also ich habe meine ersten Medaillen, wie du gesagt hast, die 5 Goldmedaillen in Sochi, da war ich 21, wie ich die gewonnen hatte. Und es war für mich schon so ein bisschen krass. Also ich bin zwar hingefahren und ich wusste, okay, es ist möglich, dass ich jetzt hier 5 Goldmedaillen gewinne, so grundsätzlich. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass es dann tatsächlich auch so ausgehen wird. Weil ich meine, klar kehrt die eigene Leistung mit dazu und dass man auf dem Punkt fit ist. Aber es gehört auch immer dieses Quäntchen Glück mit dabei. Und wie schnell ist man beim Skifahren mal eingefädelt oder mal schnell hat irgendwie einen blöden Schlag erwischt. Und es kann so schnell gehen, dass einfach der Traum dann irgendwo platzt. Und daher bin ich nicht davor ausgegangen. Ja, und dann kam ich mit 21 heim und dann habe ich einfach mal gemerkt, war krass, ich habe jetzt eigentlich das Größte erreicht, was ich in meinem Leben erreichen kann. Also, dass ich bei den nächsten Spielen in 4 Jahren nochmal bei 5 Starts 5 Goldmedaillen gewinne, das ist einfach mehr wie sehr, sehr unrealistisch. Und natürlich werde ich dafür weiter trainieren und werde das machen, aber ich habe für mich einfach gemerkt, okay, das könnte jetzt einfach nur von der Medaillenanzahl her, könnte es mein Zenit jetzt einfach gewesen sein. Mhm. Und ja, und das war für mich selber schon schwierig, aber ich habe trotzdem für mich selber dann auch gemerkt, hey, ich bin trotzdem die gleiche Person. Also ich habe mich wirklich am Heimflug dann gefragt, was ist denn jetzt eigentlich anders? Es ist eigentlich nichts anders, außer dass die Tasche schwerer ist. Aber ich habe mich jetzt immer als die gleiche Schwester, Tochter und so weiter gefühlt. Mhm. Aber was sich geändert hat, das sind die täglichen Aufgaben. Es waren einfach viel vermehrt Medienanfragen. Ich habe dann viel mit Unternehmen dann mehr kooperiert und zusammengearbeitet. Das heißt einfach, der Alltag ist einfach deutlich voller geworden, wie es einfach vorher so war. Aber da möchte ich mich gar nicht beschweren. Ich wollte es ja so.
Wenn man so erfolgreich ist, ich meine, du hast einen Trainer, du hast Teamgefährten, Familie, Verwandte, Bekannte. Wie kamst du mit diesem doch irgendwie Erwartungsdruck, dem Erfolgsdruck klar?
Das hat sich geändert, auch mit Sochi. Also für mich war Sochi wirklich immer so ein Umbruch gewesen. Also vorher war immer alles, was ich gewonnen habe, egal ob es ein Weltmeistertitel war oder meine erste Bronzemedaille in Vancouver, das war alles ein Erfolg irgendwo. Und irgendwie nach Sochi hat es dann nicht mehr als ein Erfolg angefühlt, sondern es war immer eher so eine Bestätigung. Quasi, ja, ich bin nur in der Lage oder sie ist nur in der Lage, dass es gewinnt und so. Ah. Das hat sich für mich tatsächlich geändert und das hat es für mich aber auch schwieriger gemacht tatsächlich. Weil sich alles, was eben dann, also für mich tatsächlich, oder 5. Platz oder 6. Platz, hat an einem Tag für mich persönlichen Erfolg sein können, wenn ich gewusst habe, ich war an dem Tag, war das das Maximum, was ich rausholen konnte. Dann war das für mich komplett okay. Aber ich sage mal, für die Menschen drumherum, beziehungsweise auch dann, ja, Medienlandschaften und so weiter, war es auf einmal dann kein Erfolg mehr, sondern das war dann, oh na, quasi Schaffelhuber und so weiter. Also ich habe tatsächlich mal eine Schlagzeile gelesen gehabt, das war nach einer Bronzemedaille bei einer Weltmeisterschaft, da ist gestanden, Schaffelhuber versagt in Kanada. Wo ich für mich auf einmal gedacht habe, boah krass, das ist jetzt eine Bronzemedaille, gelbe Weltmeisterschaft. Ne? Und da habe ich gemerkt, okay, es verändert sich. Und das hat für mich persönlich schon schwieriger gemacht. Und vor allem das erste Jahr nach Sochi war für mich persönlich ein schwieriges Jahr. Aber ich habe für mich dann einfach besser oder mehr gelernt, dass ich mich wieder wirklich auf meine eigene Leistung fokussiere. Und da habe ich einfach gewusst, ich bin noch nicht am Ende. Also ich wusste einfach, ich kann noch schneller fahren. Und ich habe in einer überwiegenden Männermannschaft trainiert. Und das war für mich persönlich perfekt, weil ich einfach da einfach immer an diese Zeiten ranfahren wollte. Und für mich einfach dieses tägliche, okay, ich möchte mich mit ihnen messen und ich möchte an diese Zeiten ranfahren und mich mit denen irgendwo battlen können. Und ja, auf das habe ich mich fokussiert, wenngleich es natürlich nicht immer einfach ist, das Außen und drum auszublenden. Aber da habe ich wirklich versucht, so in meinem täglichen Trott drin zu bleiben, weil sich das irgendwo vertraut angefühlt hat.
Ich meine, egal du als Top-Athletin, egal wie viel du trainierst, du bist keine Maschine. Du lieferst ja nicht immer die gleichen Ergebnisse. Mhm. Bei unseren Gesprächen geht es auch viel, weißt du, um Inspiration, um was abzugucken. Was hast du getan, wenn du vielleicht mal Selbstzweifel abends im Bett lagst, wenn du Selbstzweifel hattest?
Ich habe mich an kleine und große Dinge erinnert, die ich schon geschafft habe. Dass ich wirklich dachte, okay, bist du hier, es hat schon funktioniert. Und manchmal ist es auch so, wenn es einmal gar nicht funktioniert, dass ich mir dann wirklich denke, okay, nach jedem Tal muss wieder ein Berg kommen. Also irgendwann, wenn es unten bist, es muss irgendwann wieder bergauf gehen. Und oft ist es so, dass es nur kleine Schritte sind, die funktionieren. Aber ich glaube, wenn man sich so ein Ziel zurechtlegt, muss man sich auch so gewisse Unterziele und mittelfristige Ziele setzen. Und wenn man sich diese kleinen Ziele irgendwo setzt, dann hat man das Gefühl, und man hat es ja auch, dass man kleine Erfolge erreicht und fühlt sich schon jetzt viel besser, wie wenn du siehst, okay, du bist jetzt noch maximal weit von deinem Ziel irgendwo weg. Mhm. Und das hat mir persönlich immer sehr gut getan, wenn ich einfach gemerkt habe, es geht ja gut und es geht gut dahin. Da war ich dann gleich besser drauf und dann funktionieren die Dinge ja gleich deutlich einfacher.
Und was hier vielleicht im Hintergrund gerade so zu hören ist, das Klopfen und so weiter. Wir sind heute bei der Anna Schaffelhuber zu Hause in Bad Aibling, in ihrem Haus, und da sind Handwerker, das ging nicht anders, die sind da jetzt gerade zugange. Nochmal zurück zu den, bevor wir dann zu deinem Privatleben kommen, zu den Paralympics. du bist mehrfache Goldmedaillengewinnerin, hast gesagt, dann klar kommen die Medienanfragen, dann kommen Unternehmen, die vielleicht sponsern. Konntest du von deinem Sport, von deinem Profisport leben?
Zu Beginn nicht, dann irgendwann schon tatsächlich, wobei ich mich da schon auch sehr privilegiert fühle. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir zwei Sportler oder paralympische Sportler in ganz Deutschland, die überhaupt von dem Sport leben konnten. Und das, ich sage jetzt mal, wenn man einfach vergleicht mit dem olympischen Sport, ist natürlich extrem wenig. Es ging irgendwann aber natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, man könnte irgendwie Rücklagen irgendwie bilden oder so. Es war für den Zeitpunkt, habe ich was zum Essen gehabt und und habe quasi meinen Alltag so bestreiten können, aber es hat jetzt für später jetzt nicht gegangen.
Und du hast deine Karriere 2019 beendet. Hat sich eigentlich seitdem der Profisport stark verändert in dem Bereich?
Was das Finanzielle betrifft, meinst du? Stark würde ich mal nicht behaupten. Ja, es ist was vorangegangen, was die Förderung betrifft, aber ich sage jetzt mal wirklich in sehr, sehr kleinen Schritten. Also ich möchte schon behaupten, dass die Förderung immer noch nicht gleich ist vom olympischen und paralympischen Sport. Und das macht natürlich schwierig, weil ich sage mal, du musst da vor allem, ich sage jetzt mal, in diesem Junioren- oder Jugendbereich, wo einfach im olympischen Sport sehr viel oder Förderung einfach schon da ist, gewisse Strukturen da sind, das sind bei uns einfach so gut wie keine Strukturen da. Und das ist einfach genau auch dieser Zeitpunkt, wo du sagst, da entscheidet es sich. Ich meine, du musst nebenher eine berufliche Ausbildung machen, du musst irgendwo auch Richtung Studium und so weiter gehen oder eben die Ausbildung dann, weil du einfach diese Rücklagen oder so, du kannst später von diesem Job, von diesem Skifahren einfach mal nicht leben. Und ich sage jetzt mal, die meisten können es auch parallel davon nicht. Und da ist nach wie vor noch sehr viel Luft nach oben. Ja.
Über dein heutiges Leben, wie dein Studium, was du heute machst, darüber sprechen wir gleich. Du bist mit einer Querschnittslähmung zur Welt gekommen. Du bist auf den Rollstuhl angewiesen. Macht man eigentlich als Sportlerin mit Behinderung irgendwas anders als jetzt als Sportlerin ohne Handicap?
Also wenn es nur aufs Training geht tatsächlich, eigentlich nicht groß. Also tatsächlich, ich habe immer probiert, so nah wie möglich am olympischen Sport zu trainieren. Natürlich fallen bei mir jetzt oder die Beine weg, das ist ganz klar, und auch vom Rumpfmuskulatur. Aber ich habe quasi bei mir im Körper, gibt es ja einen gewissen Punkt, ab da, wo ich mich schwer tue, die Muskeln anzusprechen. Und für mich war es immer ganz wichtig, dass ich genau an diesem Punkt einfach arbeite. Wie viel kann ich da noch rausholen? Und tatsächlich ist es so, dass man oft, wenn man die Bewegung trotzdem probiert, obwohl man weiß, quasi das funktioniert jetzt nicht im gleichen Maße jetzt wie ein nicht behinderter Sportler, kannst du trotzdem gewisse Grenzregionen ansprechen und somit irgendwo trainieren. Daher habe ich tatsächlich immer versucht, sehr, sehr ähnlich zu trainieren, wie ein olympischer Sportler. Allerdings, was ich schon glaube, ist, dass man jetzt als paralympischer Sportler noch mal mehr eigentlich schon auch gezwungen ist, den Körper noch besser kennenzulernen. Also quasi noch mehr auch mit kleinen Tricks irgendwo zu arbeiten. Also zum Beispiel, ich habe mich sehr schwer getan fürs Monoskifahren. Ist sehr essentiell, dass man den Hüftknick sehr gut hinkriegt. Das ist aber zum Beispiel was bei mir von der Behinderung her schwierig ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt mal in einen Hüftknick einfach so, was jetzt vielleicht jeder von den Zuhörern jetzt, wenn er am Stuhl sitzen würde, einfach machen kann. Okay, wenn wir in den Hüftknick gehen. Geht bei mir nicht. Und ich habe dann aber für mich irgendwann festgestellt, ich habe also einen Punkt an der Hüfte, da wenn ich mir mit dem Ellenbogen dagegen hau, dann komme ich quasi automatisch so ein bisschen in den Hüftknick und kann mich reinfallen lassen. Und das sind dann so Sachen, wo man einfach dann im Training merkt, okay, man lernt dann auch gezielt diese Bereiche anzusteuern und somit den Körper dann noch besser auch, ja, mal vielleicht auch auszureizen.
Und jetzt mal vom Sport hin zum Alltag in Bayern. Die Inklusion spielt eine ganz große Rolle beim Bayerischen Sozialministerium. Das macht ganz viel in diesem Bereich Arbeitswelt. Es gibt eine ganz übersichtliche Seite, inklusion.bayern.de. Und was ich zum Beispiel gelesen habe, die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen, die liegt in Bayern über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Da wird also sehr, sehr viel gemacht. Und natürlich auch Barrierefreiheit spielt eine ganz große Rolle im Alltag. Gibt es Situationen, wo dich vielleicht mangelnde Barrierefreiheit nervt?
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Für mich ist tatsächlich die Barrierefreiheit, ist für mich eigentlich der Dreh- und Angelpunkt zur Inklusion, weil ich sag, wenn ich jetzt da, ja, in ein öffentliches Gebäude zum Beispiel gar nicht reinkomme, dann kann ich gar nicht Teil der Gesellschaft irgendwo sein, wenn ich schon irgendwo schon außen vor bin. Und ja, und das ist das dann schon zum Beispiel, was mich oft nervt, das ist jetzt im sportlichen Bereich, wenn ich das Sportheim oder die Sportstätten gar nicht betreten kann oder wenn ich immer irgendwo Hilfe brauche dazu. Zum Beispiel, ich meine, der Olympiastützpunkt in Bayern ist im alten Olympiastadion und mir ist es total klar, dass das altes Gebäude ist und so weiter, aber das zu betreten und die Räume dort zu nutzen, die ganzen Krafträume und so weiter und so fort, das sind überall Treppen. Das heißt, das ist natürlich schwierig für mich zu nutzen und genau diese Stätten dann auch zu nutzen. Wenn, dann hätte ich immer irgendwo jemanden anrufen müssen, dass er mir die Treppen irgendwo hinhilft und so weiter und ich bin somit einfach auch eingeschränkt, weil eigentlich nicht dann trainieren kann, wann es für mich jetzt gerade in den Zeitplan reinpasst oder auch mal spontan irgendwo sein kann. Das heißt, Gott sei Dank, ich habe dann bei der Maren Goll an der TU am Sportcampus in München trainieren können. Da war es für mich dann barrierefrei. Man muss sich somit immer so ein bisschen alles drumherum basteln. Oder zum Beispiel, wenn ich zum Bäcker möchte und es gehen Stufen rein. Das sind einfach so kleine Dinge im Alltag, wo man einfach sagt, man kann jetzt nicht den nähersten Bäcker nutzen, sondern man fährt halt dann dahin, wo man sagt, okay, da kommt man dann rein zum Beispiel. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die einen so ein bisschen nerven und stören. Und weil du es jetzt auch gerade angesprochen gehabt hast bezüglich Arbeitsquote und so weiter, das ist auch was, was mich so ein bisschen nervt. Und tatsächlich bei mir im Beruf hat sich das dann auch, oder ist es dann auch irgendwann auf den Tisch gekommen, wo ich gar nicht so am Schirm gehabt habe. Aber im Endeffekt ist es ja schon so, dass ich bei meiner Bewerbung sehr stark eingeschränkt bin, weil ich mich ja nur bei Firmen bewerben kann, die auch barrierefrei sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind gar nicht so viele. Und zwar, wenn man sich wirklich mal schaut, es gibt einmal einen Aufzug in einem Gebäude, aber man glaubt gar nicht, wie oft das Treppen zum Aufzug führen. Also wie oft, dass man wirklich zur Eingangstür rein Stufen irgendwo hat. Und wenn ich schon gar nicht in das Unternehmen reinkomme, dann kann ich mir weder keine Bewerbung hinschicken. Das ist das Einzige, was ich kann. Ja. Aber zum Vorstellungsgespräch kann ich schon nicht. Und dann quasi, wenn es weitergeht, Büro und so weiter und so fort, oder ich dann einfach auch vielleicht eine größere Toilette nutzen muss, dann wird es einfach schon schwierig. Und das sind so, ich sage jetzt mal, kleine Dinge im Alltag, die aber irgendwann auch mal zu einem großen Feld führen können.
Im Zuge der Vorbereitung auf unser Gespräch wird auch mein Blick da verändert, geschärft. Es ist ja auch nicht nur die bauliche Barrierefreiheit, sondern vielleicht auch die digitale, also was die Sprache betrifft, was die Optik betrifft, dass gewisse Dinge größer sind. Und man verfällt sehr schnell so in das Fahrwasser, oh, ja, mich betrifft es ja eh nicht, aber wir alle werden älter, dann sind wir vielleicht eingeschränkter in der Bewegung, dann freuen wir uns auch, wenn man leichter in Gebäude reinkommt. Auch Familien zum Beispiel mit dem Kinderwagen und so weiter, oder ist Barrierefreiheit Menschen. Also ein sehr, sehr großes Thema. Und
total, oder wenn du jetzt quasi eben das jetzt ansprichst, wo du sagst, naja, betrifft mich eh nicht, das habe ich bei Firmen ganz oft schon irgendwo erlebt, dass sie sagen, naja, wir haben ja eh keinen, der eine Behinderung hat, warum sollte ich und so weiter. Aber da glaube ich, ist für mich so ein bisschen viel zu kurz gedacht, weil ich sage, naja, wie schnell geht's denn, was man natürlich kein wünscht, aber wie schnell geht's denn, dass jemand, der bei mir schon seit 10 Jahren in der Firma arbeitet, dass der jetzt vielleicht irgendwie einen Unfall hat und auf einmal auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder quasi Seheinschränkungen hat und so weiter und so fort. Und den willst du auch nicht ausstellen von heute auf morgen, beziehungsweise hat er ein Anrecht, dass er seinen Job wieder hat, und dann stehst du auf einmal da. Oder, dass ich sage, naja, was haben wir denn für einen Arbeitskräfte- oder für einen Fachkräftemangel aktuell in Deutschland? Und ich sage, wenn ich aber eine Berufsgruppe oder eine Menschengruppe von vornherein schon ausschließe, dass ich sage, okay, die können bei mir gar nicht arbeiten, wären aber vielleicht top qualifiziert dafür, sage ich mal, super ITler oder was weiß denn ich, die kann ich überall brauchen.
Wir sind ja heute in deinem Haus in Bad Aibling. Mir ist aufgefallen, wenn du zu mir gekommen wärst, bei mir ist das Bad, die Toilette, im ersten Stock und da geht eine schmale kleine Treppe rauf. Das hätte es dann schon schwieriger gemacht.
Ja, total, weil du ja, ich sag mal, natürlich ist dann drumherum blöd gesagt, wirklich planen musst, wo du sagst, okay, wo kannst du dann davor noch gehen und so. Ja, das sind so kleine Dinge, an die denkt man oft nicht. Und ehrlich gesagt, ich bin da jemand, ich mache da keinem einen riesengroßen Vorwurf, wenn der jetzt einfach damit noch nie konfrontiert ist oder es einfach auch im Alltag nicht ist und dann nicht dran denkt. Ich meine, es sind viele Sachen, an die denke ich auch nicht, wenn es zum Beispiel um sehbeeinträchtigte Menschen irgendwo geht. Ich mache tatsächlich nur dann einen Vorwurf, wenn ich sage, es plant jemand, dann finde ich, muss man schon einen gewissen Rundumblick walten lassen, wenn man selber nicht weiß, dann finde ich, muss man einfach dann tatsächlich mit Leuten einfach reden und sich irgendwo dann auch Hilfe von außen holen.
Anna, du bist auf einen Rollstuhl angewiesen. Mhm. Bist du eigentlich schon mal diskriminiert worden? Hast du saublöde Sprüche schon mal erfahren?
Ah ja, die hört man öfter tatsächlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir die gar nicht merken. Und es ist auch gut so. Tatsächlich, man verdrängt das unglaublich schnell wieder. Aber es ist tatsächlich schon mal so gegangen, dass ich an der Uni war und der Aufzug nicht ging und ich wollte nach oben und habe dann jemanden gefragt, ob er mir helfen kann, und dann die Person gesagt hat, zum Helfen ist sie jetzt nicht hier und sie muss sowieso in die Bibliothek. Also so Sachen habe ich tatsächlich schon öfter erlebt. Oder das sind so Dinge, wo man sich dann wirklich denkt, boah, krass, damit hätte man wirklich nicht gerechnet, aber es gibt sie, und es gibt sie gar nicht so selten, um ehrlich zu sein.
Und ich als Journalist sehe natürlich die Sprache. Sprache bedingt Realität. Und ich habe in einem Podcast, der heißt Die neue Norm, das Beispiel gehört, von dem Moderator, der gesagt hat, wenn Sie jemanden sehen, der an den Rollstuhl gefesselt ist, dann sagen Sie es mir, dann rufe ich sofort die Polizei, damit wir ihn befreien können. Also diese Wortwahl, an den Rollstuhl gefesselt zum Beispiel. Da gibt es so viele kleine, versteckte Botschaften.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ganz ein altes Wort, aber tatsächlich, man hört es schon noch oft. Man hört es noch oft und man liest tatsächlich auch noch oft. Das sind so Kleinigkeiten, ja, wo man sich tatsächlich, wenn man es hört, eingeschränkt fühlt, wo man sich denkt, so krass ist es eigentlich gar nicht, gell?
Zurück zu deinem Sport. Du hast Goldmedaillen gewonnen. Du bist als Gewinnerin von den Paralympics zurückgekehrt und dann bist du natürlich plötzlich ein Vorbild. Inwiefern können deine sportlichen Erfolge den Menschen Kraft, Hoffnung, vielleicht Mut geben?
Ich habe mich selber nie als Vorbild gefühlt. Also ich bin jetzt nicht heimgekommen und habe gesagt, also jetzt bin ich aber ein Vorbild, um Gottes Willen. Nein, tatsächlich nicht, aber ich habe es tatsächlich sehr oft erlebt, dass ich angesprochen worden bin und mich Menschen gesagt haben, okay, ich habe sie da jetzt irgendwo inspiriert. Und tatsächlich, mich freut es dann, also mich freut es wirklich. Ich meine, wenn ich jetzt von 1000 Leuten einem irgendwo weitergeholfen habe und gesagt habe, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann freut mich das sehr. Tatsächlich bin ich überwiegend, da kann man gar nicht sagen überwiegend, aber zweiteilig angesprochen worden. Also zum einen von Menschen, die selber eine Behinderung haben und sagen, hey, sie hätten sich gar nicht gedacht, dass das so und so geht. Und quasi, sie sind jetzt ins Überlegen gekommen und haben selber ausprobiert und sind quasi jetzt einen Schritt weiterkommen, wo ich sage, hey, cool, das freut mich sehr. Bin aber auch tatsächlich von einer Vielzahl von Menschen ohne Behinderung angesprochen worden, die tatsächlich sagen, okay, sie haben manche Dinge einfach immer so negativ gesehen, aber sehen, es ist ja viel mehr möglich, wie sie eigentlich gedacht haben. Und man denkt da oft so ein bisschen in Schubladen. Und das freut mich. Wie gesagt, wenn ich einen erreiche, dann habe ich schon viel erreicht und das ist super.
Und wenn wir über den Sport sprechen, das Sozialministerium unterstützt Inklusions- und Breitensport sehr, sehr breit gefächert. Warum ist Sport aus deiner Sicht so wichtig für Menschen mit oder ohne Handicap?
Ich glaube, durch den Sport lernt man eigentlich ganz unbewusst sehr, sehr viele Werte, die eine Gesellschaft ausmachen. Sei es einfach der Zusammenhalt, dass man auch gewinnen kann tatsächlich, das ist auch nicht so einfach, und dass man verlieren kann. Das zum Beispiel. Oder dass man viele gemeinsame Erlebnisse hat und einfach durch diese Erlebnisse die Menschen auf einer anderen Ebene irgendwo kennenlernt. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich spiele Fußball und es ist eine Person dabei, die nur einen Arm hat zum Beispiel, wo ich vielleicht am Anfang erst einmal ein bisschen schaue und ein bisschen, ich mag nicht sagen abgeschränkt bin, aber erst einmal vorsichtiger bin, wie ich es bei jemand anderen bin. Aber dann die Person auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen, wo ich sage, okay, das ist eine ganz normale Person und die ist genauso gut drauf und witzig und was weiß ich. Ja, das ist einfach nur ein Beispiel von vielen. Aber ich glaube, dass man diese Werte, ja, dass ein Team im Leben sehr, sehr viel weiterbringen.
Du hast deine Profisportkarriere 2019 beendet. Welchen Sport machst du heute?
Also das erste Mal war es weniger, weil ich tatsächlich erst einmal auch froh war, nicht mehr Sport machen zu müssen. Natürlich habe ich abtrainiert und so weiter, aber also ich gehe nach wie vor sehr gerne radeln, also mit dem Handbike, radeln, wo ich mit den Armen eben dann trete. Ich gehe gerne auf den Berg, radeln auf irgendwelche Almen rauf, dann boxe ich ganz gern, also mit einer Freundin zusammen, aber jetzt nicht auf Verletzungen und sonstigen, sondern ja durch so ein Intervalltraining, wo man einfach dann gegen den Boxsack und so weiter. Das ist unglaublich, ich hätte es nie gedacht, aber es ist unglaublich anstrengend, wenn man dann in kurzer Zeit sich auspowern kann. Das mache ich ganz gern oder viele Wanderungen mit einem Rollstuhl oder auch mit zwei so Stöcken, wo man so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das kann man sich ähnlich vorstellen wie Langlauf, nur ohne Beinarbeit, nur quasi mit Doppelschubtechnik. Das mache ich ganz gern.
Mhm. Und du hast angefangen, Intensivsport zu machen mit 14, so habe ich das verstanden. Genau. Da ging das mit dem Monoski so richtig los. Gerade, ich meine, mit 14, das ist nicht gerade die leichteste Phase im Leben. Was kann Sport gerade jugendlichen Menschen geben?
Ich glaube, dass tatsächlich für mich die Zeit des Sports perfekt war in diesem Alter, weil ich einfach, ich bin von daheim also ein bisschen rausgekommen, ich war weg, ich habe andere Leute kennengelernt, ich habe da einfach im Sport Regeln auch nochmal anders kennengelernt. Ich habe sie einfach akzeptiert. Das waren Sachen, die hätte ich daheim vielleicht nicht so akzeptiert, wie ich es einfach im Sport dann akzeptieren musste, weil es einfach ein anderer Bereich war und ich einfach da so drin war. Und ich glaube, dass ich da sehr, sehr viel in dem Alter einfach gelernt habe, wo ich mich selber einfach auch besser noch kennengelernt habe, glaube ich.
Ich merke dir an, dass du als Jugendliche da viel mitgenommen hast, viel profitiert hast. Und heute bietest du ja ein Camp für Jugendliche an, das Anna Schaffelhufer Grenzenlos Camp. Was macht ihr da?
Ja, in dem Anna Schaffelhufer Grenzenlos Camp, ich sage jetzt mal, ein Camp geht über 5 Tage. Und das Spannende dabei ist, dass es ein inklusives Erlebniscamp ist. Bedeutet, wenn ich in einem Camp 24 Jugendliche dabei habe, dann hat die Hälfte ungefähr hat eine Behinderung und die Hälfte hat keine Behinderung. Und da geht es mir tatsächlich darum, dass die Jugendlichen sowohl die eine Seite wie auch die andere Seite, dass die voneinander lernen, einfach mal zusammenkommen. Weil es mir tatsächlich in der Kindheit einfach abgegangen ist, es hat immer ein Camp gegeben für Kinder mit Behinderung und dann war es quasi, ja, da so ein bisschen zusammen, was auch cool war und was schön war. Aber wenn man mit einem Nichtbehinderten in Kontakt gekommen ist, dann war es meistens ein Geschwisterkind. Und das hat mit der Materie war ja eh schon irgendwo vertraut. Und genauso war es andersrum, wenn du über ein Camp hattest, wo ja das für nichtbehinderte Kinder war, hast du schon mitmachen können, aber halt nicht alles. Du bist meistens, weil du hast in der Unterkunft oft schon Probleme gehabt und vom Programm her warst du einfach sehr eingeschränkt. Und da wollte ich, dass das irgendwo zusammenkommt und sich die auf einer anderen Ebene kennenlernen.
Und die Sozialministerin Ulrike Schaaf ist ja die Schirmherrin. Und du hast drei Schwerpunkte in diesem Camp für die Jugendlichen. Sport, Persönlichkeit und Medien. Wie geht das denn zusammen?
Hat tatsächlich alles mit dem inklusiven Gedanken so ein bisschen zu tun. Und zwar Sport, da möchte ich gleich sagen, da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich den nächsten Paralympics oder Olympiasieger irgendwo such, Gott bewahre. Da geht es mir wirklich eher darum, dass die Kinder viele verschiedene Sportarten auszuprobieren, zum Beispiel Segelfliegen, Kajaken, Tennis, Sportschießen und so weiter, dass die einfach merken oder vielleicht manchmal sagen und denken, okay, das traue ich mich jetzt nicht oder ich glaube, das geht jetzt nicht oder vielleicht sehe, okay, da glaube ich, bei dem geht das nicht. Aber ich möchte einfach, dass die viele verschiedene Sachen ausprobieren, um zu sehen, was geht denn? Vielleicht gehen manche Sachen, wo ich dachte, die gehen nicht, die gehen auf einmal. Oder manchmal merke ich, okay, es geht nicht, aber dann habe ich wieder Erfahrung dazu gelernt, weil ich mich weiß, okay, so geht's nicht. Ich muss auf eine andere Art und Weise probieren. Und das ist quasi so der Hintergrund der Sportsäule, sage ich mal. Und Persönlichkeit, vor allem die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Ich glaube, dass das einfach eine Zielgruppe ist, die einfach sehr wichtig in der Entwicklung ist. Das ist so ein bisschen die Zeit, wo man so weniger gehalten ist oder auch weniger gehalten sein möchte, sage ich mal, wo es so ein bisschen darum geht, in welche Richtung geht meine Zukunft. Vielleicht habe ich schon einen Plan, manchmal habe ich aber noch keinen Plan. Oder wo stehe ich denn heute und was will ich denn in meinem Leben überhaupt erreichen? Und da machen wir ganz viel mit Tieren, mit Lamas und Alpakas zum Beispiel. Und es ist unglaublich, ja, was die Tiere auf die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen überhaupt für eine Wirkung haben, wo die Jugendlichen anfangs selbst gar nicht so denken oder damit rechnen. Ja, und dann haben wir noch die Säule Medien. Tatsächlich, im Vordergrund denkt man sich ja, okay, also ein bisschen Spielerei. Es ist aber tatsächlich so, die Jugendlichen, die lernen in diesem Camp ihren eigenen Film zu drehen. Sie haben viele verschiedene Medien-Challenges. Sie lernen quasi, wie man Film schneidet, wie man den vertont und so weiter. Und was mir wichtig ist, und jetzt kommt der inklusive Gedanke dahinter, sie lernen implizit wieder eine andere Perspektive einzunehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Rollstuhlfahrer filme, dann lerne ich, okay, ich kann jetzt nicht von oben filmen, schaut auf Dauer echt bescheuert aus. Und daher quasi, sie müssen automatisch sich in dessen Perspektive begeben, um zu vielleicht auch gewisse Effekte für den Film zu entdecken oder einfach auch, dass ein gescheiter Film rauskommt, sage ich jetzt einfach mal. Und ohne groß darüber nachzudenken, nehmen sie eben diese Perspektive ein. Und deshalb finde ich diese Medien-Challenge einfach auch so wichtig.
Und die Perspektive ist ein ganz starkes Instrument, auch ein Werkzeug. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man wirklich die Welt auch etwas anders betrachten.
Genau, da fallen einem Dinge viel leichter oder sie fallen einem auf, wo man vorher gar nicht drüber nachgedacht hat.
Suchst du für das Grenzenlos-Camp noch Teilnehmer? Suchst du noch Helfer?
Tatsächlich läuft die aktuelle Bewerbungsphase noch. Also jeder, der Lust hat, soll sich sehr, sehr gerne auf www.schaffluber-grenzenlos.com bewerben. Findet man alle Infos drauf und ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen dann tatsächlich im Camp zu begrüßen.
Und für dein Projekt, für das Grenzenlos-Camp, hast du die Bayerische Sozialmedaille 2023 bekommen für dieses Erlebniscamp für junge Menschen mit und ohne Behinderung. Und es findet ja mittlerweile auch nicht nur in Bayern statt. Ich merke dir an, du brennst dafür, du übernimmst Verantwortung, du möchtest auch junge Menschen weiterbringen. Was treibt dich da an?
Ja, tatsächlich ist es so, bisher hat es nur in Bayern stattgefunden, aber es wäre der Plan eigentlich noch, auch in andere Bundesländer zu gehen. Aber da ist es wie überall, muss es einfach auch mit finanziellen Aspekten irgendwo funktionieren und da fehlt uns einfach noch ein Hauptsponsor, um den entscheidenden Schritt zu gehen. Aber wir wären eigentlich in die Startlöcher und könnten es umsetzen, aber wie gesagt, ein bisschen das Finanzielle fehlt uns dann einfach noch.
Aber was ist es in dir drin, was dich da antreibt, dass du das machst?
Ich glaube, dass es einfach meine eigene Lebensgeschichte ist. Einfach das, wo ich selber sage, das hat mir abgegangen und das hätte ich gerne so und so selber irgendwo erlebt. Und dass ich mir einfach denke, ich möchte gern das, was ich in meinem Leben schon erfahren durfte, an die Jugendlichen, ich sage immer Kinder, aber die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einfach unglaublich gern weitergeben.
Du hast für dieses tolle Projekt die Bayerische Sozialmedaille erhalten und deine Mutter, die hat vor einigen Jahren auch die Bayerische Sozialmedaille erhalten, weil sie sich unglaublich engagiert im Themenfeld Inklusion. Inwiefern ist denn deine Mutter ein Vorbild für dich?
Also ich glaube, dass für jedes junge Mädchen die Mama ein Vorbild ist, Mama und Papa definitiv. Tatsächlich, das ist jetzt gar nicht so bezeichnend, was diesen diese Arbeit in der Inklusion betrifft. Da glaube ich, waren wir zwar immer schon so ein bisschen parallel unterwegs und glaube ich, ergänzen uns da schon immer sehr, sehr gut irgendwo. Mhm. Und ich glaube einfach, dass man da wie so Zahnrädchen, dass es einfach ineinander irgendwo spielt. Ich meine, die Mama ist zum Beispiel bei unseren Camps als Krankenschwester mit dabei und bringt da unglaublich viel Erfahrungsschatz mit, wo man dann quasi auch im Camp wieder gewisse Dinge irgendwo anpassen können. Genauso glaube ich, gewisse Dinge, die Mama macht ganz viel im Bereich Barrierefreiheit und Rollstuhlprojekte und so. Und das sind auch wieder Sachen, wo ich ihr vielleicht das eine oder andere mitgeben kann, weil ich dann einfach doch die eine oder andere Stunde mehr im Rollstuhl einfach dann schon gesessen bin, wo ich einfach sage, okay, das und das oder probiere doch das und das mal aus. Ich glaube, dass wir uns einfach gegenseitig so ein bisschen anstacheln, aber auch gegenseitig ergänzen.
Anna, du hast parallel zu deiner Sportkarriere Mathematik und Wirtschaft auf Lehramt erfolgreich abgeschlossen. Heute bist du Lehrerin für Wirtschaft und Mathematik an der Realschule in Bad Aibling.
Das ist immer der Teil, wo die Leute die Augen verdrehen, ja.
Wie ist es?
Macht unglaublich viel Spaß. Also ich muss wirklich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich jeden Tag immer sehr, sehr gerne in die Arbeit gehe und ich mit den Kindern sehr, sehr gerne arbeite. Natürlich gibt es immer Momente, wo man sich denkt, ach Gott, lern halt einmal oder was auch immer. Das ist ganz klar, aber ich muss tatsächlich sagen, dass das einfach mein Beruf ist und mir unglaublich viel Spaß macht. Und auch wenn wir jetzt in dem ganzen Inklusionsbereich sind, muss ich sagen, dass ich merke, hätte ich nie damit gerechnet, dass ich ohne was zu tun den Kindern trotzdem was mitgebe, glaube ich. Es ist oft so, wenn ich eine Klasse nicht kenne und den ersten Tag reingehe, die schauen mich erst einmal an. Und sind erst einmal, das ist ganz ruhig in der Klasse drin. Das ist der Moment, wo ich Regeln setze. Denn das nutze ich. die schauen erst einmal, weil sie es ungewohnt finden. Und man merkt aber, wie schnell die Kinder, ohne dass ich das groß thematisiere, drauf kommen, dass sie sagen, Frau Schaffler, soll ich Ihnen vielleicht den Korb mitnehmen oder kann ich Ihnen da und da helfen? Oder dass sie einfach mit Fragen kommen, die sie sich vielleicht so nicht stellen trauen. Und das ist einfach, ja, für mich schön, dass ich sage, dass ich ja unbewusst was mitgeben kann.
Und Anna, du bist jetzt privat, du bist Mutter gerade geworden, der kleinen Stefanie, deine noch ganz kleine Tochter. Wie hat das Kind euer Leben von dir und von deinem Mann, wie hat es das verändert?
Es hat es unglaublich nochmal schöner gemacht. Es hat es viel schöner gemacht. Natürlich, die täglichen Aufgaben, die ändern sich auch jetzt wieder so ein Stück weit. Wobei ich tatsächlich sagen muss, für mich ist es gerade, fühlt sich viel mehr wie eine Freiheit an, wie ich es in meinem ganzen Leben gehabt habe, weil ich es wunderschön finde, mit ihr Ausflüge zu machen und ihr einfach was zu zeigen, ohne irgendwie groß angehängt zu sein. Quasi, dass ich feste Zeiten habe, wo ich jetzt irgendwo sein muss, sondern ich kann sie einfach mitnehmen. Und ich sag mal, auch da ist man dann erfinderisch, wo man dann von unterwegs das alles dann hinkriegt, sage ich mal. Aber es ist eine wunderschöne Zeit und wir genießen es total.
Wir sind ja heute in dem Podcast Bayern gemeinsam stark und möchten auch so ein bisschen die Gemeinschaft einfach auf Bayern schauen. Deine Tochter, die jetzt zur Welt gekommen ist, wenn wir uns das mal vorstellen, die wird noch das Jahr 2100 erleben. Das ist wirklich unglaublich. Was wünschst du deiner Tochter für ihr Leben hier in Bayern?
Ich wünsche tatsächlich, dass sie einfach die Freiheiten, die sie gerade hat, dass sie die einfach, dass die einfach weiterhin bestehen. Und zwar, ich sage jetzt mal mit Freiheiten auch, dass sie vom Geist her auch so ein bisschen offen bleibt. Und zwar, dass sie da keinen Unterschied macht, wer da jetzt irgendwie, welche Hautfarbe das jemand hat, welche Gesinnung und so weiter und so fort. Und dass wir da einfach uns auf unsere, wirklich auf unsere Basics, auf unsere Werte wieder besinnen, sodass einfach auch diese Freiheiten, die wir momentan haben, dass die meine Tochter einfach in 2100 noch erleben kann und sie da einfach viele verschiedene Sachen probieren kann, sich austesten kann und sie auch frei ist in dem, wie sie sich entwickeln will.
Und dass sie vielleicht auch ganz stark dieses Miteinander erlebt und weniger das Gegeneinander.
Ganz genau. Und da habe ich momentan einfach auch, ich sage jetzt mal auch in die Richtung politisch und auch die politische Gesinnung, habe ich manchmal schon ein bisschen den Eindruck, dass wir mehr auf Gegeneinander gerade fokussiert sind, wie auf dieses Zusammensein. Und da hoffe ich einfach, dass es dieses Zusammensein, wie du gerade gesagt hast, einfach dann noch gibt und sie sich da drin einfach entfalten kann.
Anna, und wenn ich mir anschaue, was du machst, auch was du gemacht hast, da habe ich so das Gefühl, nichts hält dich auf. Was ist es, was dich antreibt?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Für mich ist es immer dieses auszuprobieren und sich einfach nicht shoppen zu wollen. Ich will immer neue Sachen einfach ausprobieren und ich will, ja, will dann nicht irgendwo festgefahren sein. Also für mich ist es das ganz große Ding, dass ich ganz normal am Leben teilhaben will, wie jeder andere auch, und verschiedene Länder entdecken möchte und so weiter und so fort. Und ich habe mir noch nie Gedanken gemacht über das, was wirklich die Einschränkung ist, sondern eher das, wo denn meine Lösungsmöglichkeiten sind. Und ja, und so habe ich jetzt, ist das für mich das, was es so ein bisschen ausmacht im Leben.
In unserem Podcast Bayern gemeinsam stark sind wir heute zu Gast gewesen bei Anna Schaffelhuber, ehemalige Profisportlerin, mehrfache Paralympicsiegerin und Weltmeisterin im Monoski. Anna, ich danke dir ganz herzlich.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank.
Bayern gemeinsam stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren. Eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.